Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. Und es geht in dieser Sendung um den neuen Novellenband von Hartmut Lange. Es geht um den Verlag Hendrich und Hendrich, ausgezeichnet mit dem Kurt-Wolf-Förderpreis 2020. Und zu Beginn hören wir neue Gedichte von Monika Rink. Geschrieben hat sie die Berliner Essayistin und Dichterin allerdings nicht vollständig selbst, sondern ein neuronales Netz hat ihre Verse neu sortiert. Das klingt dann so.
Hört ihr das? So höhnen Honigprotokolle. Sie wollen in diesen Siegel. Ich muss alles sich auch zur Minster auf unvermittelt. Und ihr wollt dem Regen aufhängt Präzisektive?
Poetisch denken heißt eine aktuelle Reihe im Frohmann Verlag. Gerade erschienen mit Gedichten von Monika Rink, aber auch von Ann Cotton, Steffen Popp und von Jan Wagner. Der Titelslogan Poetisch denken geht dabei zurück auf eine gleichnamige Studie des Literaturkritikers Christian Metz. 2018 hatte er der deutschsprachigen Lyrik darin eine Blütezeit diagnostiziert. Bis heute dauere sie an. Und nun, 2 Jahre später, benennen die beiden Lyriker Hannes Bajor und Gregor Weichbrot ihre Reihe mit digital generierten Gedichten ebenso poetisch denken. Ich habe einen der Herausgeber, Hannes Bajor, gefragt, wie das mit Metz' Studie zusammenhängt.
Die Reihe kommt bei 0x0a heraus. Das ist eine Textgruppe, die ich zusammen mit Gregor Weichbrot betreibe. Und sie machen, was wir digitale konzeptuelle Literatur nennen, also Literatur, die nicht mehr von Hand geschrieben wird, sondern von Computern produziert. Und Literatur, bei der es dann eben vor allem auf den Gedanken dahinter ankommt und nicht unbedingt darauf, sie dann so zu lesen wie einen von Menschen geschriebenen Text. Bisher haben wir dabei meist auf bereits vorhandene Texte zurückgegriffen und sie neu verarbeitet. Und vieles kommt bei solcher Arbeit dann immer auf die Formulierung des Konzepts an. Also ein gutes Konzept ist in sich schlüssig, die Textauswahl ergibt Sinn und man hat das Gefühl, es hätte eben nicht noch ganz anders aussehen können. Und darum hat sich Christian Metz' Buch doppelt angeboten. Also erstmal behandelt es, wie gesagt, die 4 AutorInnen, die für ihn die deutsche Lyrikszene der letzten 20 Jahre verkörpern. Und für ihn reagieren diese AutorInnen auch auf digitale Entwicklungen, aber tun das in einem traditionellen Lyrikkontext, der eben nicht konzeptuell funktioniert und auch nicht unmittelbar digital ist. Und also als Konfrontation mit einem ganz anderen Literaturparadigma lag es nahe für uns, die Werke dieser LyrikerInnen als Textkorpus auszuwählen und dann digital zu verarbeiten. Und dabei ist die Wahl der Methode oder der Technik für uns dann auf KI oder genauer auf künstliche neuronale Netze gefallen. Und zwar auch aus 2 Gründen. Also erstens wollte ich einfach mal gern diese Technik ausprobieren, die recht neu ist und ziemlich anders funktioniert als gewöhnliche algorithmische Literatur, die eben deterministisch funktioniert. Das folgt einer Regel und egal, wie oft ich diese Regel ausführe, es kommt immer dasselbe Ergebnis dabei raus. Und bei neuronalen Netzen ist das eben nicht so. Die funktionieren stochastisch, sie basieren also auf wahrscheinlichen Zuständen und die kann ich nicht streng programmieren. Statt auf Regeln abzuheben, versucht die Maschine, ihren Input nachzuahmen, so gut es geht. Und wir haben auch das Training abgebrochen, bevor der Input zu gut wurde. Nämlich so eine ideale Nachahmung würde sozusagen die Strukturen dann verdecken, nach denen die Maschine funktioniert. Und es ging uns darum, die noch erkennbar zu lassen. Daher sind auch so einige grammatische und semantische Fehler im Text. Die Kritik an digitaler Literatur lautet oft, dass sie irgendwie kalt oder seelenlos wäre. Aber weil diese neuronalen Netze sozusagen Black Boxes sind, in deren Funktionsweise man nicht hineinschauen kann, kehrt in ihnen, kann man sagen, der undurchschaubare Autor wieder zurück. Oder mit einem Wort, es ist nicht ganz ernst gemeint, wäre KI erlaubt sowas wie die Simulation von Genie.
Und wie müssen wir uns das jetzt genau vorstellen? Wie sind diese Bücher Ihrer Reihe Poetisch Denken entstanden mit so einem neuronalen Netzwerk? Wie läuft das genau ab?
Der Input waren einfach alle Werke, die bei Christian Metz für die jeweilige Autorin oder den Autor genannt werden, also beispielsweise alle Texte von Monika Rink. Die wurden als Input genommen und in ein neuronales Netz, das heißt GPT-2, gefüttert. Es hat dann ein paar Mal trainiert, sozusagen gelernt, wie dieser Text funktioniert und dann einen neuen Text ausgegeben, der für die Maschine so ähnlich aussieht wie der Input.
Sie haben jetzt diesen selben Slogan Poetisch Denken für Ihre Reihe gewählt als Titel und Christian Metz nimmt diese Formel, weil er sie für diese zeitgenössische, avantgardistische Berliner Lyrik, wie er sie auch nennt, paradigmatisch hält. Diese Formel sei nämlich so treffend, sagt Metz, weil mit dem Fokus auf das Denken die Gegenwartslyrik eben anthropologisch bleibt, also auf den Menschen bezogen, auf das Subjekt gerichtet. Wer denkt denn in Ihren Büchern dann noch? Denken da die Algorithmen oder denken da Sie hinter dem Algorithmus?
Ja, das ist interessant. Man könnte natürlich beides sagen, aber ich glaube, wir würden dann eher dazu neigen, eben immer noch das Denken bei uns zu verorten, beziehungsweise wenn man Denken jetzt als im Fall dieser Form von Literatur als die Formulierung des Konzepts versteht, dann denken natürlich wir. Also wir bestimmen nicht nur die Parameter, innerhalb deren dann die Maschine arbeitet, sondern am Ende sind es auch wir, die den Text veröffentlichen. Was das Poetische dabei betrifft, wäre ich aus demselben Grund, glaube ich, eher geneigt, das bei uns zu sehen als bei der Maschine. Man kann natürlich auch die andere Seite argumentieren. Uns interessiert, was die Maschine dann aus diesem Input macht und wie sie sozusagen mit der Poesie als Input denkt. Und hier ist vielleicht das Hauptinteresse. Eben weil wir so wenig Kontrolle über die Maschine haben, ist dann das Ergebnis immer eine Überraschung. Und man kann immer nur hinterher interpretieren, was da passiert ist und muss sozusagen versuchen, sich in dieses Netz hineinzuversetzen. Also insofern geht es auch um eine Art Einfühlung in das potenziell poetische Denken einer Maschine.
Aber bleibt damit nicht das Poetische im poetisch Denken immer noch bei der Autorin oder dem Autor, der hinter dem Text steht? Oder können überhaupt Maschinen poetisch denken?
Ja, in gewisser Weise ja, und ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, dass Literatur eine soziale Verabredung ist. Und Maschinen können nicht in diese Verabredung eintreten, es sei denn, sie können natürlich selbst denken im Sinne von ein Bewusstsein haben. Und davon sind wir meilenweit entfernt. Also ich glaube, was man gerne übersieht, diese KI, dieses Machine Learning ist sehr mächtig, aber es ist gleichzeitig auch sehr dumm. Es kann über die wirkliche Welt keine Aussagen treffen, es weiß nicht, was Bedeutung ist und so weiter. Ich glaube, zu sehr übertreiben sollte man das nicht. Diese Maschinen können nicht denken.
Das sagt der Lyriker und Literaturwissenschaftler Hannes Bajor. Gemeinsam mit dem Autor Gregor Weichbrot gibt er die Reihe Poetisch Denken heraus. Die neuen Gedichte von N. Kotten, Steffen Popp, Monika Rink und Jan Wagner erscheinen im Frohmann Verlag Berlin. Mit Konzepten nicht digitaler, sondern literaturhistorischer Natur arbeitet der Autor Hartmut Lange. 1937 in Berlin-Spandau geboren, umfasst das Werk des vielfach ausgezeichneten Schriftstellers Dramen, Essays, aber auch etliche Novellen. In dieser kurzen Prosaform soll laut Goethe höchstpersönlich eine unerhörte Begebenheit erzählt werden. In den vier Novellen in Hartmut Langes neuem Band Der Lichthof passiert denn auch wahrlich Unerhörtes, ja sogar überaus Unheilvolles. Michael Opitz weiß mehr.
Das Unheil, das die Protagonisten in Hartmut Langes Novellenband erfasst, kündigt sich beiläufig an. Schatten, die am Horizont heraufziehen, führen zu Irritationen. Und diese Irritationen zum eigentlichen Unheil. In der Titelgeschichte »Der Lichthof« hält das Unglück in jenem Moment Einzug in eine 160 Quadratmeter große Wohnung, als Dennis seiner Ehefrau Hannelore brieflich mitteilt:
»Wie du vielleicht bemerkt hast, habe ich mich in eine andere Frau verliebt. Nun ist es soweit. Ich werde zu ihr ziehen.«
Kein Gruß steht unter diesem Brief, auch keine Unterschrift. Die Sache ist entschieden, denn der Bote, der das Schreiben überbringt, soll Dennis allernotwendigste Utensilien gleich mitnehmen. Zurückbleiben 1000 Fragen. Hat Hannelore die außerehelichen Eskapaden ihres Ehemanns geahnt? Waren ihr Veränderungen im Zusammenleben aufgefallen? Die Frage, ob sie also etwas bemerkt hat, erweist sich als der geheime Punkt in der Novelle des 1937 in Berlin geborenen Autors. Steht also, was sich zu einem Unglück ausweitete, tatsächlich im Zusammenhang mit jenem zum Lichthof führenden Fenster, an dem sich Hannelore störte, als die gemeinsame Wohnung bezogen wurde? Aus dem Badefenster der stilvoll eingerichteten Altbauwohnung schaute man in einen Lichthof, der sich in einem so baufälligen Zustand befand, dass es Hannelore so vorkam, als würde sie in einen Abgrund blicken. Deshalb drängte sie darauf, das Fenster mit einer Gardine zu verhängen, um nicht ständig die marode Innenhoffassade sehen zu müssen.
In derselben Woche noch kam ein junger Mann, um die Fenster, die zum Lichthof führten, zu vermessen. Man blätterte in einem Katalog, suchte etwas Passendes aus, besprach die Modalitäten. In 14 Tagen sollte alles fertig sein. Und tatsächlich, wo sonst und völlig unverstellt dunkle Mauern zu sehen waren, hing jetzt ein elegant gerafftes Stück Stoff.
Trotzdem ist Dennis wenig später aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Das Verhängen verhinderte nicht das Verhängnis. Auch in der zweiten Novelle des Bandes kündigt sich die Katastrophe, auf die sich das Handlungsgeschehen zubewegt, erneut eher beiläufig an. Ein geschätzter und von seinem Regisseur geachteter Schauspieler ist bei den Proben zu Ibsens Stück »Frau vom Meer« nicht in der Lage, einen Gartenzaun zu übersteigen. Er wird am Ende ins Meer gehen, das er zuvor zweimal in der Hoffnung aufgesucht hatte, dadurch den Gehalt von Ibsens Stück besser erfassen zu können. In der Konsequenz scheint sein Selbstmord alles andere als übertrieben zu sein, denn durch das schauspielerische Versagen wird ihm seine Lebens- und Sinnkrise erst deutlich bewusst. Die ersten beiden Novellen des Bandes korrespondieren wechselseitig mit den folgenden, denn auch die dritte Novelle handelt von einer Paarbeziehung. Durch einen Fehler ihres Navigationsgerätes landen Susanne und Wolfgang im Nirgendwo. Dass sich beide schließlich trennen werden, liegt mit Sicherheit nicht am fehlerhaften Gerät, aber begonnen hat ihr Unglück damit, dass sie der Navigator auf einen falschen Weg führte, der allerdings, dies lässt lange selbstverständlich offen, durchaus der richtige gewesen sein könnte. Das Bemerkenswerte an Langes Novellen ist, wie er Spuren legt, die den Anschein erwecken, es könnte sich dabei um Ursache und Wirkung handeln und wie er doch stets offen lässt, ob sich das eintretende Unheil wirklich aus den angeführten Ursachen erklären lässt. So entsteht in den einzelnen Novellen dieses Bandes zunächst stets der Eindruck einer vermeintlichen Folgerichtigkeit, und erst bei genauerem Hinschauen verschwindet im Nebel des Ungefähren, was man glaubte erkannt zu haben. Hartmut Lange ist ein unaufgeregter, seine Worte sehr genau wählender Erzähler, der angesichts von aus dem Ruder laufenden Geschehnissen auf die Sprache setzt, die, als ein aus Regeln bestehendes System, jenen Halt bietet, den es bei der Orientierungssuche in der Wirklichkeit bräuchte. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang eine Formulierung in Hartmut Langes Buch über das Poetische. Darin heißt es:
Auch die Kunst vermittelt Erkenntnisse. Aber es ist eine ihrer Vorzüge, dass sie ihre Anschaulichkeit unangetastet lässt. Und eines kann die Kunst ihrem Wesen nach nicht leisten: Eindeutigkeit. Sie ist entweder vieldeutig oder gar nicht.
Die Novellensammlung »Der Lichthof« ist eine literarische Meditation über das Rätselhafte, stilistisch wohlgelungen und auf beeindruckende Weise rätselhaft über jedes einzelne Ende hinaus.
Michael Opitz über Hartmut Lange, Der Lichthof. 4 Novellen und ein autobiografischer Text sind erschienen auf 96 Seiten im Diogenes Verlag Zürich. Der Kurt-Wolf-Preis für herausragende Verlagsarbeit und für Vielfalt in der deutschsprachigen Literaturszene ging in diesem Jahr an den Wuppertaler Arco-Verlag. Mit dem Förderpreis wurde der Verlag Hentrich und Hentrich aus Leipzig bedacht. Beide Preisträger engagieren sich seit langer Zeit für jüdische Kultur und Literatur. Eine Laudatio auf diese Ausgezeichneten hätte Deutschlandfunk-Redakteur Jan Drees eigentlich auf der Leipziger Buchmesse halten sollen. Die Messe fiel aus, deshalb stellt Jan Drees nun den Förderpreisträger, den Verlag Hentrich und Hentrich, samt seiner Verlegerin im Porträt vor.
Mein Name ist Nora Pester und ich bin die Verlegerin und Inhaberin des Hentrich und Hentrich Verlags Berlin-Leipzig. Der Verlag hat sich auf jüdische Kultur und Zeitgeschichte spezialisiert. Einem Umfang von mehr als 50 Neuerscheinungen pro Jahr. Der Verlag blickt auf eine lange Geschichte zurück. Er wurde 1986 als Edition Hentrich gegründet. Und ich habe den Nachfolgeverlag Hentrich und Hentrich vor genau 10 Jahren, 2010 nach dem Tod seines Gründers Gerhard Hentrich, gekauft, übernommen, neu gegründet und fortgeführt.
Das sind die Fakten hinter einem der interessantesten Verlage des deutschsprachigen Raums, zu Recht in diesem Jahr ausgezeichnet mit jenem Preis, der benannt ist nach Kurt Wolf. Ohne Kurt Wolf wüssten wir weniger über Karl Kraus oder Boris Pasternak, beides jüdische Schriftsteller, für die er sich außerordentlich eingesetzt hat. Und doch war das Jüdische hierzulande nicht nur selbstverständlich, sondern prägend. Aus welchem Reichtum es besteht, das sieht man bei Hendrich und Hendrich klar.
Unsere Bücher richten sich an alle, die sich interessieren für jüdische Kultur in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart. Das ist uns ganz wichtig, dass wir einen Bogen schlagen von der Geschichte hin auch zu einem lebendigen, gegenwärtigen Judentum. Das heißt, wir erreichen mit unseren historisch-biografischen Publikationen vor allem ein nicht-jüdisches interessiertes Publikum, während wir mit unseren Lehrbüchern, Gebetbüchern, Hebräisch-Lernbüchern, im Kochbuch etc. natürlich auch in die jüdische Gemeinschaft hineinwirken.
Einen besonderen Beitrag leistet die Reihe Jüdische Miniaturen, die mittlerweile über 250 Bände umfasst. Herausgegeben von Hermann Simon, dem Gründungsdirektor der Stiftung Neue Synagoge Berlin, Zentrum Judaicum, stellt sie auf leicht verständliche Weise sowohl allgemein bekannte Persönlichkeiten vor wie Hans Rosenthal, Moses Mendelssohn oder Paul Celan, bringt uns aber auch Menschen nahe, die in ihrer Zeit Wichtiges geleistet haben, ehe sie durch den Nationalsozialismus fast vollständig aus unserem historischen Gedächtnis gelöscht wurden. Der Kaufhausunternehmer Oskar Tietz gehört dazu, Zigarettenfabrikant Jakob Manoli Mandelbaum oder die Kinderärztin und Mitarbeiterin des Robert-Koch-Instituts Lucy Adelsberger, die im Mai 1943 nach Auschwitz deportiert wurde, wo sie als Häftlingsärztin im sogenannten Zigeuner- und Frauenlager von Birkenau arbeiten musste. Wertvoll ist, dass an diese Menschen erinnert wird, denn
wir sehen ja, wo aktuell in Deutschland Defizite aufscheinen, die auch wieder zu antisemitischen, nationalistischen Entwicklungen beitragen. Und ich denke, dass wir vor diesem Hintergrund mal wirklich und auch durchaus schmerzhaft hinterfragen müssen, ja, welche Form der Aufarbeitung und Erinnerung pflegen wir denn seit 75 Jahren? Und ich denke, man hat leider oftmals vergessen, wirklich in die eigene Familienbiografie hineinzuschauen. Es ist einfacher, irgendwo einen Stolperstein zu verlegen und eine Klezmer-Kapelle spielen zu lassen, als sich zu fragen, was war denn in meiner Familie, in meiner Firma, wo standen meine Vorfahren?
Wenn Nora Pester dies sagt, geht es ihr nicht um späte Schuldzuweisungen, sondern darum zu bedenken, dass unsere bundesrepublikanische Erinnerungskultur mittlerweile hinter frühere Erkenntnisse zurückfällt.
Aktuelle Studien, Umfragen zeigen eben auch, dass sehr viel Deutsche glauben, Vorfahren zu haben, die Opfer des Nationalsozialismus wurden, weil sie aber eben auch die Opfer von Vertreibung und Flucht aus Osteuropa mit einbeziehen oder die Opfer von Bombardierungen.
Doch auch diese anderen Opfer werden bei Hendrich und Hendrich gewürdigt. Im vergangenen Jahr ist ein Buch erschienen, das unter dem Titel »Die Flüchtlingskonferenz von Evian 1938« an jene 32 Staaten erinnert, die 1938 in den französischen Alpen über eine geregelte Migration der verfolgten jüdischen Männer, Frauen und Kinder beraten haben. Die Veröffentlichung bei Hendrich und Hendrich folgt Hans Habes Roman »Die Mission« und ist nicht nur eine umfangreich illustrierte Nacherzählung, sondern zugleich ein gutes Beispiel dafür, wie die Erfahrung jüdischer Verfolgung helfen kann, die Gegenwart zu verstehen. Die Flüchtlingskonferenz von Evian 1938 ist das Ergebnis eines Pilotprojekts, in dem sich muslimische Geflüchtete aus Syrien ausgehend von Evian mit deutsch-jüdischer Geschichte beschäftigt haben. An diesem Buch kann insbesondere gesehen werden, dass Hendrich und Hendrich jüdisches Leben darstellt auf eine Weise, die anschlussfähig ist an zahlreiche weitere Kulturen, Religionen, Erzählweisen, weshalb dieser Verlag ein würdiger Kurt-Wolf-Förderpreisträger ist im Sinne des Namensgebers.
Jan Drees über den Verlag Hendrich und Hendrich, dem der Kurt-Wolf-Förderpreis 2020 zugesprochen wurde. Mit den Maßnahmen gegen Ebola und Corona in der Demokratischen Republik Kongo geht es hier im Programm weiter, gleich nach den Nachrichten bei Forschung aktuell. Und für den Büchermarkt verabschiedet sich am Mikrofon Miriam C.